den Schriften gehorsam. Sadhu Bhushana, mit erhabenen Charaktereigenschaften geschmückt. Übersetzung. Einen Sadhu erkennt man darin, dass er duldsam, barmherzig und zu allen Lebewesen freundlich ist. Er hat keine Feinde. Er ist friedfertig. Er gehorcht den Schriften und alle seine Charaktereigenschaften sind erhaben. Erläuterung. Wie oben beschrieben, ist ein Sadhu ein Geweihter des Herrn. Es ist deshalb sein Anliegen, die Menschen im hingebungsvollen Dienst für den Herrn zu erleuchten. Das ist seine Barmherzigkeit. Er weiß, dass das menschliche Leben ohne hingebungsvollen Dienst für den Herrn verdorben ist. Ein Gottgeweihter reist durch das ganze Land von Tür zu Tür und predigt: Sei Krishna bewusst, sei ein Geweihter Krishnas des Herrn, verdirb dein Leben nicht, indem du nur deinen tierischen Neigungen nachgehst. Das menschliche Leben ist für Selbsterkenntnis oder Krishna-Bewusstsein bestimmt. So lauten das Predigen eines Sadhu. Er ist nicht mit seiner eigenen Befreiung zufrieden. Er denkt immer an andere. Er hat das größte Mitleid mit allen gefallenen Seelen. Eine seiner Qualifikationen ist daher Karunika oder großes Erbarmen mit den gefallenen Seelen. Bei seiner Predigtarbeit muss er sich mit so vielen Gegnern auseinandersetzen und deshalb muss ein Sadhu oder Geweihter des Herrn sehr tolerant sein. Es kann vorkommen, dass jemand den Sadhu schlecht behandelt, denn die bedingten Seelen sind nicht bereit, das transzendentale Wissen vom hingebungsvollen Dienst zu empfangen. Sie mögen es nicht. Das ist ihre Krankheit. Der Sadhu hat nun die undankbare Aufgabe, ihnen die Wichtigkeit des hingebungsvollen Dienstes klarzumachen. Manchmal werden Gottgeweihte gewalttätig angegriffen. Und Jesus Christus zum Beispiel wurde gekreuzigt. Haridas Thakur wurde mit Stöcken über 22 Marktplätze geprügelt. Und Sri Chaitanyas Haupthelfer Nityananda wurde von Jagai und Madai gewaltsam angegriffen. Aber trotzdem waren sie alle duldsam, denn ihre Mission war es, die gefallenen Seelen zu erlösen. Eine der Qualifikationen eines Sadhu ist, dass er sehr duldsam und allen gefallenen Seelen gegenüber barmherzig ist. Er ist barmherzig, weil er der wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Nicht nur der wohlmeinende Freund der menschlichen Gesellschaft, sondern auch der wohlmeinende Freund der tierischen Gesellschaft. Hier heißt es Savadehinam, was auf alle Lebewesen hinweist, die einen materiellen Körper angenommen haben. Das ist ja immer ein wiederkehrendes Thema in Srila Prabhupadas Erläuterung, dass also alle Lebewesen beschützt werden müssen. Keine Gewalt gegenüber irgendeinem Lebewesen. Das ist eins unserer Prinzipien. Nicht nur der Mensch hat einen materiellen Körper, sondern auch andere Lebewesen, wie Katzen und Hunde. Der Geweihte des Herrn hat mit jedem Erbarmen, mit den Katzen, den Hunden, den Bäumen und so weiter. Prabhupadas Mitleid zeigte das in seinem praktischen Leben. Er war sehr dagegen, wenn die Devotees Bäume umgesägt haben. Er war sehr dagegen. Er war sehr böse und sagte, es sei ein schweres Vergehen gegenüber dem Lebewesen. Er behandelt alle Lebewesen so, dass sie letztlich aus der materiellen Verstrickung erlöst werden können. Shivananda Sena, einer der Schüler Sri Chaitanyas, verhalf einem Hund zur Befreiung, indem er den Hund transzendental behandelte. Es gibt viele Beispiele von Hunden, die durch die Gemeinschaft eines Sadhu erlöst wurden. Denn ein Sadhu geht zum Wohl aller Lebewesen den höchsten philanthropischen Tätigkeiten nach. Doch obwohl ein Sadhu niemand feindlich gesinnt ist, ist die Welt so undankbar, dass selbst ein Sadhu viele Feinde hat. Was unterscheidet einen Feind von einem Freund? Das ist jetzt eine Frage, die Prabhupada erhebt. Sein Verhalten. Ein Sadhu verhält sich allen bedingten Seelen gegenüber so, dass sie letztlich aus der materiellen Verstrickung befreit werden können. Deshalb kann niemand freundlicher sein als ein Sadhu, wenn es um die Befreiung einer bedingten Seele geht. Ein Sadhu ist gelassen und still und friedlich, folgt den Prinzipien der Schriften. Ein Sadhu ist jemand, der den Prinzipien der Schriften folgt und zugleich ein Geweihter des Herrn ist. Jemand, der wirklich den Prinzipien der Schriften folgt, muss ein Geweihter Gottes sein. Denn alle Shastras weisen uns an, den Anordnungen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu gehorchen. Sadhu bedeutet daher jemand, der den Unterweisungen der Schriften folgt und ein Geweihter des Herrn ist. All diese Charakterzüge sind in einem Gottgeweihten deutlich sichtbar. Ein Gottgeweihter entwickelt alle guten Eigenschaften der Halbgötter, wohingegen ein Nicht-Gottgeweihter, auch wenn er akademisch gebildet ist, am Standard transzendentaler Erkenntnis gemessen, keine wirklich guten Qualifikationen oder Charakterzüge hat. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sadhari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Wenn wir transzendentale Literatur verteilen, muss uns bewusst sein, dass wir, während wir auf der Straße stehen, die Jahrtausende alte vedische Kultur repräsentieren. Die Menschen werden an unserem Verhalten messen, was die Vedas sind, was Spiritualität ist und was die Hare Krishna Bewegung ist. Als wir auf Padayatra durch Österreich waren vor einigen Monaten, hielten wir an bei einem buddhistischen Kloster, um dort Quartier zu beziehen. Doch die Leiter des Klosters wiesen uns barsch zurück. Wir mussten dann zu einem Reha-Zentrum hingehen und haben dort uns aufgehalten. Und am Abend interessierten sich einige Devotees dafür, warum denn diese das Kloster so barsch gewesen war. Und wir wollten auch den Altar sehen und Lord Buddha, der eine Inkarnation Krishnas ist, eine unsere Referenz erzeugen, unsere achtungsvollen Ehrbietung darbringen. Wir gingen dann hin und sahen diesen wunderschönen, das wunderschöne Kloster und erfuhren, dass vor einem Jahr der Dalai Lama sich dort aufgehalten hat. Und wir sprachen zu einem buddhistischen Mönch, der dort war, der mit dem Dalai Lama aus Tibet geflohen war, und der war sehr nett eigentlich und gaben ihm eine Bhagavad Gita, konnte recht gut Deutsch und zeichneten die Bilder und philosophierten. Und plötzlich in diese friedliche Szene des interreligiösen Austausches, wenn ihr so wollt, stürzte die Klosterleiterin und wies uns barsch aus dem Kloster. Wir konnten gerade noch unsere Obeisances zu Lord Buddha machen und schulterzuckend uns vom Mönch verabschieden. Und als wir dann durch die Tür nach draußen gingen, sagte die: Und kommen Sie bloß nicht wieder vorbei. So, da gab es dann noch eine Stupa auf einem Hügel. Eine Stupa ist so ein Teil Relikte von Heiligen der buddhistischen Tradition liegen, und wir pilgerten da auch noch hin. Man ist es ja gewohnt, als die Bodhis mit Ehre und mit Schmach überhäuft zu werden. Keine große Sache. Und dann irgendwann wurmte es mich: Warum ist die so unfreundlich? Was ist da los? Und bin dann einfach nochmal zurückgegangen, habe geklingelt und gesagt: Können Sie nicht wenigstens sagen, was los ist? Und da kochte es aus ihr rüber. Vor einem Jahr war der Dalai Lama da, und dann waren ihre Leute im Dorf hier und haben Bhagavad Gitas verteilt, das Buch, was sie den anderen Mönchen geschenkt haben. Und dann haben sie gesagt zu den Leuten, es war nicht ein Dorf, in Feldkirch, in dieser Stadt: Das ist das Buch des Dalai Lama. Und die Leute kamen dann, kauften die Bücher, weil natürlich der Dalai Lama einen Nobelpreis hat, und lasen das und riefen dann in dem Kloster an: Das Buch von Dalai Lama. Und wir sagten: Zeigen Sie mal. Und sie brachten das vorbei, und wir sagten: Nein, das ist eine ganz andere Tradition. Da lassen Sie mal sehen, das Bhagavad Gita ist nicht so. Und schauten sie: Ach, die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Ja, stimmt also doch, was in den Zeitungen geschrieben wird. Und damit war denn etwas getan. Und wir haben versucht, das denn zu, die Devotees, die da waren, wir haben alle zu ihr gesprochen und gesagt: Das ist nicht unser Stil. Wir sind, eines unserer Grundsätze ist Wahrhaftigkeit. Das steht in der Bhagavad Gita so drin, Satyam, nicht? Und Sie müssen sie sehen, ist ein harter Kampf auf der Spiritualität in dieser Zeit zu verteilen, und manchmal sind die Menschen so abweisend, und dann tun junge Devotees manchmal, um ihnen Gutes zu erweisen, und so weiter und so fort, und erklärten, gaben verschiedene Erklärungen, aber die Miene der Klosterbesitzerin, oder wer das war, war eine Österreicherin, blieb steinhart, bis wir einfach gesagt haben: We are very sorry, es tut uns leid, es war eine Unkorrektheit, und Sie haben darunter irgendwie, haben Sie damit zu tun gehabt, bitte entschuldigen Sie das Verhalten unserer Devotees, denken Sie nicht, das sei der Spiegel, die ISKCON wieder, das war vereinzelt Devotees, und ich nehme nicht an, dass die allerböseste Motive hatten, die wollten einfach die Literatur zum Nutzen der gefallenen Seelen verteilen, aber natürlich ist es nicht richtig. Nicht? Und dann irgendwann dann tauchte sie auf, und dann wünschte sie alles Gute, und ich sagte ihr dann noch: Wissen Sie, in Ihrer Tradition muss man auch vergeben können, das ist jetzt eine gute Möglichkeit zu üben. Nicht? Und stimmt, sagte sie, und so weiter. So, mit dieser Geschichte, eine etwas, naja, sagen Sie mal, nicht so schön Geschichte, möchten wir das Thema der Charakter eines idealen ISKCON-Repräsentanten einleiten. Es ist sehr wichtig, dass die Devotees, die auf der Straße die transzendentale Wissenschaft Gottes repräsentieren, ein ideales Verhalten zeigen. Und dieses ideale Verhalten, was Duldsamkeit und Sinnenkontrolle und Geisteskontrolle und auch Wahrhaftigkeit mit einbezieht, dieses ideale Verhalten wächst aus einem idealen Charakter. Es ist sehr wichtig zu sagen, dass die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins nicht eine äußere zur Schaustellung sein kann. Prabhupada zitierte einmal einen sehr wichtigen Vers. Einige verhalten sich gut, aber predigen nicht. Während andere predigen, aber sich nicht gut verhalten. Predigen bezieht sich auf zwei Dinge. Auf das äußere Verhalten und die Grundlage, die wir diesem äußeren Verhalten geben, nämlich ein starkes spirituelles Fundament. Wir als eine Bewegung mögen uns nach außen hin so gut verhalten, aber wir werden, wenn wir nicht ein starkes Fundament etablieren, dieses Verhalten nicht lange beibehalten können. Sehr oft fragen sich Devotees, wie es möglich ist, dass jemand, der für längere Zeit schon Krishna-Bewusstsein praktiziert, plötzlich zu Fall kommt. Nicht? Auch in unserer Gemeinschaft hier gab es schon Beispiele von Schwierigkeiten, die Devotees empfanden, auch nach längerer Zeit. Die Erklärung ist, dass das tiefe Fundament nicht gegeben ist. In Amerika gab es einmal ein wunderbares Haus, ein riesen Festsalon. Am Tag der Einweihung, als es mit einem großen Ball eingeleitet werden sollte, brach das ganze Gebäude, prachtvoll wie es aussah, zugrunde. Warum? Weil da nicht das Fundament und nicht die Statik richtig stimmte. So ist es auch im spirituellen Leben. Wir mögen ein äußeres Verhalten zur Schau tragen, wenn wir nicht das Fundament, das starke Charakterfundament haben, wird dieses äußere Verhalten nach einer gewissen Zeit zum Zusammenbruch kommen. Also das äußere Verhalten, was Wahrhaftigkeit mit einschließt, eine Wahrhaftigkeit, die in diesem ersten Beispiel in dem Sinne nicht da war, also beruht auf einem inneren Fundament, dem Fundament von Charakter. Prabhupada sagte dazu einmal sehr pointiert. Wir wollen reine Devotees erschaffen, sodass die Leute durch ihre Gemeinschaft einen Nutzen haben. Eine Show von hingebungsvollen Dienst zu machen, wird niemandem helfen. Man muss ein reiner Devotee sein, der dem rein hingebungsvollen Vorgang folgt. Dann kann man andere zum hingebungsvollen Dienst bringen. Wenn ein Prediger sich richtig verhält im hingebungsvollen Dienst, wird er in der Lage sein, andere zu transformieren. Sonst wird sein Predigen keinen Effekt haben. So, diese innere Reinheit, dieser reine Charakter ist das Ziel des Krishna-Bewusstseins, denn aus dem reinen Charakter werden das richtige Verhalten fließen. Wenn dieser reine Charakter nicht da ist, wird man vielleicht für eine gewisse Zeit rein äußerlich eine Show machen können, aber diese Show wird zusammenbrechen wie dieses berühmte Bauwerk in Amerika, das also am Tage der Inauguration, der Einweihung zusammenbrach und ich glaube 150 Leute unter sich begrab. War ein richtiger, studiert man den, wenn man Architektur studiert, dieses Beispiel, nicht? Wie wichtig das Fundament und die Statik dann sind. So,
Charakter ist etwas sehr, sehr Tiefes und ist sehr, sehr wichtig. Ohne, sagen wir mal, jemand macht sehr kompetent sein in seinen Tätigkeiten, aber wenn der Charakter fehlt, hat das nicht so viel Wert. Nicht? Deswegen ist es bei dem Seminar, was Bhakta Vatsala Prabhu und sein Helfer Rupa Vilas da gibt, geht es darum, Werte und diese Dinge nicht zu übersehen. Nicht? Ich möchte euch mal ein kleines Beispiel geben. Stellt euch mal vor, Bernd, du gehst zu einem Arzt und er teilt dir mit, du musst eine sehr, sehr komplizierte Operation über dich ergehen lassen. Nun, du weißt, es gibt keine Möglichkeit, wenn dir das Leben lieb ist, als diese Operation eben zu machen. Und du hast jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du gehst zu dem weltberühmten Chirurg, Dr. Moosman, und er ist wirklich weltberühmt. Du hast aber von zufälliger Quelle gehört, dass er zwar wahnsinnig geschickt ist, er wahnsinnig kompetent ist, aber dass er heimlich Organe rausoperiert und dann auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der zweite Arzt oder Chirurg, der dir zur Verfügung steht, ist eine sehr fromme Seele, hat einen guten Charakter, aber sein einziges Zertifikat, was er besitzt, ist ein Zertifikat, was ihn für den Klempnerberuf qualifiziert. Er hat einen guten Charakter, aber ist nicht sehr kompetent. Welchen der beiden Ärzte würdest du nehmen? Das ist ein Dilemma. So, ich möchte mit diesem Punkt, das ist ein Punkt, der im Vaishnava Training and Education Manual steht, sagen, dass beides wichtig ist. Charakter, sonst macht jemand irgendetwas, und auch Kompetenz. Ohne den geeigneten Charakter zu haben, können wir uns einem Menschen nicht anvertrauen, wenn der nicht den Charakter hat, der wichtig ist. Wenn er nur kompetent ist, dann wollen wir eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Kennt ihr diese Leute vielleicht von der Vergangenheit, wo ihr mit Menschen, wo ihr noch im weltlichen Leben wart, nicht? In unserer Schule hatten wir einen Lehrer, der unglaublich gut in Mathe war, Dr. Becker. Aber der Dr. Becker war ein, und hier könnt ihr euch alle an alle Schimpfwörter erinnern, die ihr jemals gehört habt. Er war höchst unqualifiziert, nicht als Mensch. Und ich weiß, keiner wollte von ihm lernen, weil schon in dessen Gemeinschaft zu sein, da hat man schon gesagt, ich trete aus der Schule, das ist mir too much. Dieser Kerl, der war bei Hitler, was auch angestellt ist, und der hatte das nicht so überwunden, seine Vergangenheit. So, nicht, war aber wahnsinnig kompetent. Jemand, der mag einen tollen Charakter haben, aber für bestimmte Dinge nicht kompetent sein, also vielleicht zum Autofahren. Es gibt es manchmal wirklich Nektar-Vaishnavas, aber die beim Autofahren, dann schlafen die einfach ein. Das gibt am Steuer, das gibt es. Dann sagt man, ich mache dich sehr gerne, aber irgendwie gehöre ich zu dieser Spezie, die Wert auf ihr Leben noch legen. Nicht? Ich kann jetzt nicht mit dir fahren, das tut mir fürchterlich leid. Nicht so, beides ist wichtig. Wenn wir die beides ist wichtig im Leben und beides ist auch wichtig, wenn wir die transzendentale Buchverteilung entwickeln wollen. Wie können wir nun unseren Charakter sozusagen beeinflussen. Es ist sehr schwierig, den Charakter zu beeinflussen. In der vedischen Denkensart heißt es, es ist einfacher, den Himalaya-Berg zu verschieben, als einen Charakter zu verändern. Es ist, wenn jemand seinen Charakter verändern will, dann muss er sehr tief gehen zu den tiefen Gestein in sich, der, auf dem alles andere ruht, was ihn betrifft. Srila Prabhupada gab sehr oft das Beispiel von, sagen wir mal, einem Hund. Man kann einem einen Hund auf einen Thron setzen, ne? Wenn aber dann der Schuh fliegt und jemand ihm Schuh hinwerft vor den Thron, dann wird er genau das Gleiche machen, was alle Hunde seit Menschengedenken getan haben. Er wird wuff, wuff, wuff vom Thron herunter springen, in die Hacke des Schuhs beißen. Nicht? So tief ist denn. Denn der Charakter setzt sich auch zusammen aus Angewohnheiten, die man mit sich bringt, aus einem vorangegangenen Leben sogar. Sehr, sehr, sehr schwierig, diese Angewohnheiten zu verändern, weil sie eben aus einem vorangegangenen Leben schon kommen. Nicht? Manchmal hat ein Devotee mit seiner bedingten Natur, man kann auch Natur dazu sagen, oder Svabhava, wenn ihr so wollt, im Sanskrit, zu tun, und er sieht manchmal zum Verzweifeln direkt für einen selbstkritischen Devotee, wenn er so ins Herz schaut und sieht, ganz schön bedingt bin ich hier, warum muss ich immer wieder an die gleichen Bedingtheiten heranstoßen. Nun, es ist sehr, sehr wichtig, es gibt ein gutes Zitat von Srila Prabhupada, aus dem hervorgeht, wie man das machen kann. Prabhupada war zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins besorgt um die Bewegung, denn er sah, wie die Devotees nachdem sie schon einige Jahre da waren, doch zurückkehrten zu den alten Angewohnheiten. Er sprach zum Beispiel, er sagte, dass die Samen noch in unserem Herzen gegenwärtig wären von dieser Natur, unserer vergangenen Natur. Und wenn wir sie bewässern, dann kommen diese Samen wieder zum Ausbruch. Ich glaube, ihr könnt das gut nachvollziehen. Stellt euch mal vor, wie Krishna bewusst wäret ihr, wenn ihr außerhalb der Gemeinschaft von Devotees für längere Zeit leben müsstet. Man merkt dann, wie plötzlich alte Wünsche wieder zum Vorschein kommen. Nicht? Vielleicht diejenigen von euch, die außerhalb einer Tempelgemeinschaft leben, haben damit mehr zu tun zum Teil, als die innerhalb leben, weil innerhalb der Tempelgemeinschaft gehen halt bestimmte Dinge nicht. Da ist kein Fernsehapparat da mit dem tollen Programm, mit den Action-Thrillern und so weiter und so fort. Nicht? Und da kann man nicht plötzlich rumschäkern, obwohl es, es gibt ein paar Brandzonen, wo das auch geschehen kann. In der Küche zum Beispiel, da lernen sich Leute oft kennen, und oder im Pujari-Raum, das ist so eine andere Brandzone. Aber im Großen und Ganzen ist man im Pujari-Vorraum, wollte ich sagen, oder in der Guru-Küche, gerade ironischerweise in diesen Sachen, die eigentlich mit speziellen Dingen so, also mit unserer Puja, mit unseren verbunden sind, Räume, wo eine gewisse Privatität da ist. Aber im Großen und Ganzen ist halt nicht die Müdigkeit, und auch das ist harmlos im Grunde im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, die es außerhalb einer Gemeinschaft von Devotees gibt, das ist eigentlich nicht der Rede wert. So, man merkt, aber nun stellt euch vor, ihr würdet mal eine Woche oder einen Monat jenseits von der Gemeinschaft der Devotees sein, dann werdet plötzlich wenn man nicht aufpasst, könnte es sein, dass diese Samen wieder aufgehen und plötzlich die Angewohnheiten zum Vorschein kommen. Prabhupada sagte, diese tiefe Devotee kann sich verändern, wenn er einen hohen Standard der Reinheit einführt in seinem Leben. Ich sehe mehr und mehr, dass meine älteren Schüler aktiv sein müssen und den hohen Standard der Reinheit, der in unserer Vaishnava-Linie herrscht, verbreiten sollen. Wenn ihr reist, so sprach er zu den älteren Devotees, von Zentrum zu Zentrum, müsst ihr sehr sorgsam sein, dass ihr dafür sorgt, dass die Leaders die Prinzipien einhalten, nämlich ihre 16 Runden schänden, frühmorgens zur Mangelartig aufstehen, an den Morgen- und Abendklassen teilnehmen und die 4 regulierenden Prinzipien einhalten, etc. Wenn es da eine Abweichung gibt von diesem Standard, dann ist es die Verantwortung von euch und den lokalen Autorität, das augenblicklich zu berichtigen. In diesen Vaishnava-Standards, die ich gegeben habe, liegt die spirituelle Kraft für unsere Bewegung. Wir müssen sehr sorgsam dafür sein. Die Samen können aufgehen. Gestern habe ich erlebt, in einem Raum, da waren die Devotees, die die Mahlzeit vorbereiteten und hörten Rock'n'Roll-Tapes mit jodelnden Frauenstimmen und flärrenden Gitarren und rasselnden Trommeln. Nicht? Und es kann sehr leicht kommen. Ich habe gehört, in einem Tempel wurde einmal zur geistigen Anregung Pink Floyd-Musik gehört, dass man besser würzen kann, kochen kann. Nicht? Jederzeit ist es möglich. Diese Samen sind noch alle da im Herzen. Keine Angst. Sie sind noch da. Und deswegen ist es sehr wichtig für einen Devotee, der sich verändern will in der Tiefe, der seinen Charakter verändern will, dass er Sorge dafür trägt, dass keine Möglichkeit gegeben wird in seinem Leben, dass diese Samen zum Sprießen kommen und so weiter. Dann kann er seinen Charakter verändern. Nicht? Seine Natur, könnt ihr auch sagen, zum Charakter verändern und somit ein wirklich ekstatischer Vaishnava oder eine ekstatische Vaishnavi werden. Wenn man einen guten spirituellen Charakter hat, ein tiefes spirituelles Fundament, das wird auch der Buchverteilung sehr zugute kommen. Denn die Leute, die solch einen Charakter sehen, einen guten Charakter sehen, der auch Fähigkeiten hat, nicht? Die werden sofort angezogen sein zu ihm. Ich möchte euch etwas über vedische Psychologie mitteilen, was unter Umständen für einige von euch neu ist. Habt ihr euch schon einmal gehört in den Schriften, schon ein Elftel einer Sekunde Gemeinschaft mit einem Devotee kann einem den höchsten Nutzen erweisen. Habt ihr diese Aussage mal gehört, dass das alle Schriften sagen? Nein? Diejenigen, die es zum ersten Mal hören, das ist eine Aussage aus dem Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Lavamatu, Lavamata, Sadhu Sangha, Karaye Udhaya. Durch die Gemeinschaft mit Devotees, es wird zweimal wiederholt, so sagen uns alle Schriften, können wir alle Vollkommenheit erreichen, auch wenn die Gemeinschaft nur für den 11. Teil einer Sekunde stattfindet. Was meint ihr wohl, kann man im 11. Teil einer Sekunde tun? Vielleicht jemand auf die Schulter klopfen, wenn man schnell ist. Aber viel sagen kann man nicht. Hribol, vielleicht. Sarva Siddhi, alle Vollkommenheit wird erreicht. Wie das? Was passiert da? Lasst euch informieren. Es gibt in der vedischen Psychologie etwas, was nicht-verbale Kommunikation genannt wird. Also eine Kommunikation, wo keine Worte ausgetauscht werden. Auf der untersten Ebene findet das täglich statt in den Diskotheken. Da kommen junge Menschen zusammen. Plötzlich spüren sie im Genick den Blick des anderen Geschlechts, drehen sich um und da gab es mal einen Hit von den Monkeys, den Affen, also die hieß diese Gruppe. Ich sah in ihr Gesicht und dann wurde ich zum Gläubigen. Nicht? Das ist dann diese nichtverbale Kommunikation, wo Folgendes funktioniert. Der menschliche Körper hat verschiedene Energiezentren. Hier unten, wo der Spine, wie sagt man, das Rückgrat beginnt, liegt das Muladhara-Chakra, was zum Teil die sexuellen Aktivitäten und auch Anziehungen reguliert. Nicht? Sie sehen das denn und plötzlich geht in diesem Energiezentrum etwas auf, wo sie plötzlich starke Lust füreinander empfinden und dann, obwohl sie sich nicht kennengelernt haben, beschließen, eine Nacht miteinander zu verbringen. Nicht? Das ist. Dann gibt es eine von einem anderen Chakra, dem Herzchakra, das sogenannte Anahata-Chakra. Da gibt es auch eine Kommunikation. Das ist, wenn sich zwei Menschen sehen und sich sofort irgendwie sympathisch finden. Das ist sofort eine Anziehungskraft. Wie heißt unser Übersetzer dort? Bhavasindhu. Bhavasindhu direkt, ja. Bhavasindhus Vater trat beim Elterntreffen rein und sofort, wie der durch die Tür kam, spürte ich das hier im Herzchakra. Das ist ein Mensch, der ist wahnsinnig sympathisch, den will ich irgendwie treffen. Das liegt an der Bedingtheit. Manche würden sagen, wie kann man denn nur so ein lange Haare haben wie der Vater von Bhavasindhu? Schrecklich, dieser Mensch, nicht? Das ist eine Frage der einzelnen Naturen, die sich angezogen fühlen. Es gibt nicht einen Mensch, der ganz und gar anziehend ist. Das ist nur Krishna. Es ist kein Mensch, aber nur Krishna ist allanziehend. Nur Krishna kann dieses Attribut für sich sozusagen in Anspruch nehmen. Aber in dieser bedingten Welt gibt es so etwas. Nicht? Kennt ihr vielleicht? Manche Menschen sind einem sympathisch, bei anderen weiß man, ist einfach schwierig für mich mit diesen Menschen einen tiefen Austausch zu haben. Nicht, das spürt man so, das hängt mit der Natur zusammen. Das ist ganz natürlich, das ist nicht das ist einfach so, wie wir konstruiert sind in der Welt. Ja, wie unsere bedingte Natur ist. So, wenn man ein Sadhu trifft, dann findet auch eine solche nicht-verbale Kommunikation statt. Der Sadhu, der sehr Krishna-bewusst ist in seinem Herzen, der wird von seinem Herzen, das heißt die Chladini-Shakti, die Freudenkraft, eine wichtige Kraft, die einen bevollmächtigt, sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen, nicht? Das wird überspringen sozusagen. Das ist ein transzendentaler Abreibeeffekt. Kennt ihr das nicht? Wenn wir plötzlich Sri Vishnupad sehen, wie er reinkommt, dann fühlt man sich fast so ein bisschen atemlos. Kennt ihr das, diesen Effekt? Ja, und dann rappelt man sich schon zusammen, steht gerade da, rückt gerade durch und nimmt sich vor, mal einen Schlag zuzulegen im hingebungsvollen Dienst. Kein Wort ist gesprochen worden. Eine nicht-verbale Kommunikation, die wenn wir einen großen Devotee treffen, sehen wir das, weil in seinem Herzen ist Krishna gegenwärtig. Nicht? Und deswegen ist ja die Gemeinschaft so wichtig. Man muss mit denen Gemeinschaft haben. Am besten sogar die Reste, die ihr von ihrem Plate kommen, essen. Das Wasser, was ihre Füße gewaschen haben, trinken. Und den Staub, den ihre Füße berührt haben, sofort auf den Kopf reiben. Diese drei Substanzen haben unglaubliche Kraft. Diese Chladini-Shakti, diese spirituelle Kraft ist in ihnen durchaus zu finden. Sehr wichtig. Mit dem Chaitanya-Charitamrita gesagt. So diese nicht-verbale Kommunikation, wir können das jetzt auch mal weniger psychologisch ausdrücken, die großen Nutzen der Gemeinschaft mit einem Devotee sind nicht zu unterschätzen. Und wenn die Leute diese Gemeinschaft haben, auf der Straße, werden sie sehr, sehr bewandert sein im Krishna-Bewusstsein. werden sie sehr angezogen werden und die Bücher gerne nehmen. Aber auch hier möchte ich sagen, es ist nicht so, dass nur der Charakter, der spirituelle Charakter zählt. Es wurde mir sehr, sehr klar, als der Radha Prabhu ein Literatur verteilt hatte in einem Marathon und nichts ging raus. Und da dachte ich dann, was ist los? Hat so einen guten Charakter. Sind zwei Ishus hat er gerade verteilt den ganzen Tag. Mit großem Einsatz. Und dann wurde gesagt, manche haben gesagt, sie haben Zweifel gekriegt am Krishna-Bewusstsein. Später kam dann eine Frage, die von Vishwadev zu Sri Vishnupad: Ist es so, dass man den Charakter eines Devotees messen kann an der Zahl der verteilten Bücher? Vishnupad sagte: Nein, das ist nicht so zu messen. Ich möchte, dass es eine ausgewogene Präsentation ist. Es geht um beides. Wir müssen einen guten Charakter entwickeln, der ist das Fundament von unseren Tätigkeiten. Wir müssen aber auch zu Bhaktavatsalas Buchverteilungskurs gehen und auch einige Fertigkeiten entwickeln, wie wir die Leute ansprechen, wie wir die Bücher präsentieren und so weiter. Beides ist wichtig. Aber wenn wir sagen wollen, was von beiden die Grundlage ist, so müssten wir sofort auf den Charakter kommen. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch darstellen, wie das zusammenhängt. Wir wollen als Bewegung, das hatten wir beschrieben am Anfang gestern, dass spirituelles Wissen unter die Menschen kommt. Und dazu ist es wichtig, dass wir einen Ruf haben, dass wir bekannt sind, oh, die Krishna-Devotees, das sind nice Devotees, das wäre gut. Und dann, dieser Ruf ist jedoch völlig abhängig von unserem Verhalten. Leider auch von unserer Presse. Deswegen ist Shona Karishi hier und wird jetzt Deutschlands Geschichte versuchen zu verändern. Das ist eine große Arbeit, das geht nicht in einer Sekunde, aber und so weiter. Nicht? Also der Ruf ist abhängig von unserem Verhalten. Sehr, sehr wichtig. Wie das Beispiel zeigt aus dem buddhistischen Kloster da in Feldkirch. Unser Verhalten ist abhängig von unseren Einstellungen. Wir verhalten uns so, wie wir Werte haben. Und die Werte wiederum sind abhängig von unserem Charakter. Ganz wichtig. Wir können nicht unser Verhalten einfach nur verändern. Wir müssen in unserem Charakter anfangen. Stellt euch mal vor, ihr würdet, und damit ende ich, ihr würdet zu eurem Zimmer gehen und ihr habt da lauter Papier liegen und Lakshmi habt ihr da abgelegt und ihr seht, wie das alles durcheinander fliegt. Und ihr denkt, mein Gott. Die erste Reaktion ist, sich auf den Schreibtisch zu legen, hinzustellen und alles festzuhalten. Aber ist das die intelligenteste Reaktion? Fenster zumachen ist besser. Warum? Weil der Wind aufhört. Nicht? So, wir müssen unseren windigen Charakter unbedingt zuerst verändern. Also das ist jetzt nicht richtig ausgedrückt, jetzt habe ich schon wieder einen Weichnabber-Apparat gemacht. Ach, das ist ja ein schlechter Tagesanfang. Ein Mensch, der sein Verhalten verändern will, muss unbedingt in seinem Charakter schauen. Denn der Charakter beeinflusst das Verhalten. Wenn sich ein Mensch komisch verhält, dann liegt das an inneren Ursachen. In unserem Leben. Lasst uns innen anfangen und dort den Charakter entwickeln. Und es ist relativ einfach. Wir haben dieses super nektarhafte Charakterformprogramm. Rechtzeitig aufstehen, morgens seine Runden konzentriert chanten, in den Heiligen Schriften lesen und dann auch äußerlich bedacht sein, die Prinzipien einzuhalten, und dann wird sich jeder Charakter verändern. Ein nicer, netter Vaishnava werden. So, was für Eigenschaften dann zum Vorschein kommen, wurde in diesem Vers gesagt. Ein Sadhu erkennt man daran, er ist duldsam, barmherzig und zu allen Lebewesen freundlich. Er hat keine Feinde, er ist friedfertig, er gehorcht den Schriften und alle seine Charaktereigenschaften sind erhaben. Das sind Eigenschaften des Charakters, die sich entwickeln, wenn der Charakter geformt wird durch das Charakterformprogramm. Gut, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Warte, Matsalapabu. Ja. Der Vorgang der Leute, wir haben alle so etwas wie eine wirkliche Identität, die im Augenblick überlagert ist durch das falsche Ego. Und dieses Charakterformprogramm, wenn wir mal bei dem Ausdruck bleiben, also der Sadhana, könnten wir auch im Sanskrit vielleicht besser sagen, ist ein Vorgang, der uns hilft, dass diese falschen Ego-Eigenschaften getrennt werden von den wirklichen Eigenschaften. Das Beispiel, was gegeben wird in unseren Schriften, ist das Beispiel von der Zuckerrohrherstellung. Man nimmt das Zuckerrohr oder die Zuckerherstellung, und es ist das Zuckerrohr, und man schäumt es dann, also man kocht es dann, und dann kommt so Schaum zum Vorschein, nicht? Die Unreinheiten, die da sozusagen sind, oder die, weiß ich, wie man das nennt, die pflanzlichen Beistoffe, die eben nicht Zucker sind, die sammeln sich da als Schaum, und dann muss man es abschäumen. Wenn man dann weiterkocht, kriegt man den Sweet Rock Candy Sugar, nicht? Brown Sugar, kriegt man denn, nicht? Diesen braunen Zucker, nicht? Das ist, was das Ergebnis ist. Man muss aber den Schaum, diese pflanzlichen Beistoffe, abschöpfen. So ist auch das der Vorgang im Krishna-Bewusstsein. Man kocht und kocht und kommt dieser Schaum auf. Und manchmal kommt das auf, was Bhakta Vatsala Prabhu eben angedeutet hat, dass man sich nicht trennen will von diesen Sachen. Dass man weiß eigentlich, hier ist etwas, der Schmutz ist zum Vorgekommen, es stimmt, ich habe gemerkt, ich bin neidisch, ich bin missgünstig, auf Vaishnava sogar, ich bin arrogant und eingebildet und so weiter, aber man will sich nicht davon trennen. Dann ist der Devotee in einem Dilemma, einem inneren Zwiespalt. Best ist, man trennt sich, schöpft das ab. Japataka Maharaj hat gesagt, schöpf es einfach ab, werf es weg, dann kommen die Hunde und fressen es auf. Nee, so ist es da. Es geht nur, wenn der Devotee eine Eigenschaft entwickelt hat. Oder eine Eigenschaft versucht zu entwickeln. Das ist die wichtigste Eigenschaft für jeden, der durch das Charakterformprogramm durch möchte. Diese Eigenschaft heißt Amanit, Amanitvam, Adambitvam. Kann ich mal die Gita haben, die wird. Krishna spricht, Dankeschön. Krishna spricht im 13. Kapitel über die Dinge, die zu Wissen führen, zu spirituellen Wissen führen, was man da tun soll, um zu spirituellen Wissen zu kommen. Und er sagt, es ist total interessant, Amanitvang, Adambitvang, damit fängt alles an. Amanitvang bedeutet Demut und Adambitvang bedeutet genau das Gleiche, aber anders ausgedrückt. Frei sein von Stolz. Dann gibt er, ich glaube, über 20 andere Eigenschaften und sagt, all dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Und aus dem Purport wird klar, dass dies eigentlich Vorgänge sind, die uns zu Wissen hinführen. Nicht? Frei sein, also Demut. Wenn du demütig bist, dann bekommst du Wissen. Wenn du gewaltlos bist, wenn du duldsam bist, wenn du sauber bist, wenn du gleichmütig bist, wenn du dich von der allgemeinen Masse der Menschen loslöst, so, dann bekommst du Wissen. So, das ist Demut, das ist die wichtigste Eigenschaft. Dann nur können wir den Schöpfvorgang machen. Das Beispiel, was im Mahabharata gegeben wird, ist für jemanden, der völlig voller Stolz ist und kein Wissen deswegen entwickeln kann über Krishna, ist Duryodhana. Duryodhana trat einmal aus unter einem Banyanbaum und als er dann so die Erde mit seiner Flüssigkeit bedeckte, nicht, fing an, ein Same von einem Banyanbaum, der darunter gefallen war, in seinem Urin zu kreisen. Und so weiter. Und da lachte Duryodhana. Warum lachte er denn so? Weil er dachte, ich bin so großartig, dass selbst so ein Same, in dem ein ganzer Banyanbaum drin ist, ne, von mir manipuliert wird. Toll. Toll. So großartig. Das ist wirklich... Da kann man nur noch lachen. Also der kann einem leid tun, aber der bei einer anderen Seite ist der so stolz. Erst wenn wir demütig sind, werden wir die Kraft haben, diesen Schaum abzuschöpfen und wegzuwerfen. Aber wenn wir anhaften und vielleicht diesen Schaum noch, also das ist sehr wichtig und sehr bedeutend, geht schwierig. Ja. Ja. Man muss da sofort. Danke, das ist noch ein guter Punkt. Wenn man zu lange wartet, dann reißt das ein, diese Unreinheiten, und dann ist es ganz drin. Ja. Man muss einfach demütig, man muss frei sein von der Neigung, Kapata heißt es in Sanskrit, Selbstbetrug. Dass man diese Eigenschaften, die man wahrnimmt, dass man sich da etwas vormacht und vielleicht sagt, well, es ist spirituell. Nicht? Man kann sehr oft sagen, jetzt kaufe ich mir ein total gutes Auto, das ist gut zum Predigen. Aber man liebt einfach im Grunde genommen schnelle Autos. Das ist sehr wichtig, dass man sich da nichts vormacht. Oder wir nutzen vielleicht Positionen aus, die wir haben im spirituellen Leben. Oder auch, dass wir lange dabei sind oder was weiß ich alles. Und tun das so unter den Deckmantel tun, dass es schon alles okay ist, dass es muss ja schon spirituell sein oder muss ja schon okay sein. Dieser Selbstbetrug ist sehr wichtig, den aufzugeben. Und das geht nur, wenn man demütig ist. Wie man das tut, also wie man es abschöpft, weil man muss sich einfach, das wird beschrieben, man muss bei fortgeschrittenen Devotees Zuflucht suchen und in ihrer Gemeinschaft verbringen, von ihnen lernen. Das können wir tun, indem wir unseren spirituellen Meister von ihm verstärkt Lectures hören und so diese spirituelle Kraft aufbauen, die wir haben, und dann ja, abschöpfen ist einfach, man muss sich distanzieren und einfach diese Dinge nicht mehr machen. Wenn man merkt, wie man Fehler macht, die man eigentlich aufgeben muss, dann darf man nicht sich sagen, oh, das läuft schon irgendwie weiter, sondern muss wirklich sagen, ich werde den Fehler nicht mehr machen. Wenn wir mit Devotees Schwierigkeiten haben, dann können wir uns bei Devotees entschuldigen und sagen, bitte entschuldige mich, das kann die Luft reinigen, nicht? Und dann kann ein Neubeginn stattfinden. Wir können, wenn wir, das Wichtigste ist, dass wir einfach uns nicht vormachen, dass das jetzt okay ist, sondern dass wir einfach sagen, also da uns nicht selber betrügen und sagen, das ist ein Fehler, das ist eine Schwäche von mir und ich muss jetzt diese Schwäche aufgeben. Das ist im Grunde genommen ganz spannend, das zu tun. Aber das kann man nur, wenn man von der Position der Demut herkommt. Das geht nicht anders. Sonst kann man das nicht erkennen und kann auch da, sich auch nicht davon distanzieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst ist es sehr, sehr schwierig, diesen Abschöpfvorgang. Das Krishna-Bewusstsein ist ein Schöpfklub. Jeder, der da längere Zeit zurück zu Krishna gehen will, muss sich am besten schnellstens ein Schöpf, wie heißt das, ein Schöpfkelle? Schöpfkelle, die Mataris wissen das. Schöpfkelle, ist das richtig? Eine Schöpfkelle oder Schöpflöffel? Schöpfkelle, gut, dann fragen wir die Autoritäten lieber. Der muss sich die besorgen und dann muss er die einfach anwenden. Manchmal ist es so harte Arbeit, dass man denkt, was bleibt denn von mir über hier? So viel Schmutz ist da, aber wenn man es macht, ist man schnell durch. Man muss es so und so machen, entweder in diesem Leben oder man muss vielleicht für den Schmutz nochmal geboren werden, dann macht man zum nächsten Leben weiter. Besser so schnell wie möglich. Da tut man sich Zeit ersparen. Aber stimmt, es ist nicht einfach. Wir sollten das nicht bagatellisieren. Das ist ein sehr, sehr qualifizierter Vorgang. Das ist nicht einfach. Es geht nur Demut, dann kein Selbstbetrug aufkommen lassen. Unser Geist ist so expert, uns hinzutun. Wenn wir vorm Spiegel stehen, dann sagt der Geist schon, du siehst eigentlich ganz toll aus. Also eigentlich. Bist zwar rasiert, aber im Grunde genommen geht's noch. Nicht? Oder bist jetzt schon älter, hast schon Speckring um den Bauch, aber eigentlich, let's face the fact, du bist beautiful. Selbstbetrug ist dermaßen verankert in der Psychologie des unsicheren Kali-Juglings, der so unsicher ist und sich immer mit diesen Dingen, dass es sehr schwierig ist, den Schöpfvorgang zu machen. Es geht nur in der Gemeinschaft von Devotees. Und es wird gesagt, man muss im Kirtan teilnehmen mit großer Kraft. Die Devotees, die sehr im Schöpfclub drin sind, die richtig, die wissen, Kirtan ist die Chance. Weil das ist der Vorgang, wo Krishna so zufriedengestellt wird, wenn man in der Gemeinschaft von Devotees das mal. Gestern waren viele von euch da beim Kirtan und wir haben es alle man spürt nach so einer Zeit, wie man plötzlich, ach Krishna, das ist so ganz tief drin, plötzlich kommt es, dieses Gefühl, man geht glücklich ins Bett und steht glücklich auf. Denn alle Schwierigkeiten, die zwischen Devotees zum Beispiel existieren, wie Neid oder ich weiß nicht, was ist da so, Stolz oder sind eigentlich so Bagatellen, das sind so Kleinigkeiten. Die Schwierigkeiten, die wir haben, wenn man das mal so richtig so sieht, sind so Kleinigkeiten. Die großen Sachen stehen bereits fest. Krishna wird verehrt. Man hat die gleichen man lebt vegetarisch jetzt, also das ist ja, wir brauchen das gar nicht zu erwähnen, weil das so selbstverständlich, nicht? Wir haben gleiche Prinzipien, an denen wir festhalten, sprechen die gleiche Sprache. Ist ja so klein, was da an. Wir müssen uns, wenn wir Schwierigkeiten haben, an das erinnern, was uns vereinigt. Das ist nämlich der überwiegende Teil. Das ist manchmal so wie die Masse eines Eisberges, die unter dem Ozean liegt. Man sieht es nicht, aber ist trotzdem fast die gesamte Masse. Das, was noch ein bisschen da so ein bisschen wehtut in der Gemeinschaft mit Devotees, das ist nur eine kleine Spitze vom Eisberg, nur ein ganz kleiner Teil. Aber wir halten uns sehr oft an diesem Teil auf und geben den 90% unserer Gedankenkraft. Und ihr das mal überlegt. Es gibt gar keine Schwierigkeit unter den Devotees, nur so ein bisschen. Aber es stört trotzdem. So, wir müssen es lernen, auf die große Masse zu schauen, die da ist und unter der Oberfläche, diese spirituellen Prinzipien, dass wir alles Diener Krishnas sind und Dienerinnen Krishnas sind. Wir müssen uns mit auf dieser Ebene begegnen und können von da alles sehr leicht lösen. Schöpfklopier. Wenn man das nicht tut, kommt der Dreck einfach rein ins Herz und bleibt drin. Auch Angewohnheiten, die man vielleicht hat, die noch nicht ganz okay sind. Nicht? Ja. 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 Ja, ja, es gibt so, das ist etwas, das ist jetzt nicht unbedingt so Shastra-mäßiges, es gibt aber in der Welt ein Resonanzgesetz. Das ist, dass man die gleichen Leute anzieht, wie man so ist. Das ist ganz far out. Das ist in der Esoterik ist das erste Gesetz, was man lernt. Das Resonanzgesetz. Nicht? Wie das jetzt funktioniert, ich war das aber da. Ist nicht immer so, aber sehr oft ist es so, dass man, wir als Devotees, die wissen, dass alles von Krishna kontrolliert wird, sagen, ja, Krishna schickt uns die Leute vorbei, von denen wir dann lernen, die uns zum Aufwachen bringen. Nicht? Auch das Resonanzgesetz ist unter Krishnas Kontrolle. Und wir als Devotees ziehen das also vor, Krishna hinter allem zu sehen. Krishna, der die vorbeischickt. Wir haben jetzt 9:10. Ich bin sehr unfroh, dass ich so lange immer brauche für manche Fragestellungen. Wir sollten hier aber enden, damit das Seminar richtig beginnen können. Und wir tatsächlich, manche von euch haben, wir wollen den Nachmittag frei halten für andere Dinge. Wir wollen versuchen, um 1 Uhr oder so in dem Dreh zu Ende zu kommen und wollen deswegen hier enden. Ich möchte mich sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns ja wieder. Reist noch nicht ab vor 1 Uhr, nimmt das ganze Seminar mit und die Sankirtan, die Devotees, ich weiß nicht, das ist schon ziemlich voll. Kann man bei euch noch mit einsteigen? Ja. Gut. Nicht? Also, das ist hier um 2 Uhr für die Sankirtan Devotees. Gut, dann alles Gute für den Tag. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gonitai ki jai. Gaur Premanandi Ariyadipo.